Willkommen zum nächsten Interview mit dem Arzt Bastian Hölscher. Das freut mich wirklich riesig. Ich habe da jetzt schon lange drauf gewartet. Wir werden vor allem darüber sprechen, wie Ernährung unsere Gesundheit beeinflusst. Und es kann sein, dass ich persönlich dir dieses Interview mal geschickt habe, weil ich mich im Prinzip genauso ernähre, wie es der Bastian erzählt. Und mir glaubt das ja nicht jeder, dass man das so machen sollte. Wir sprechen über verschiedene Sachen, die heutzutage vielleicht ein bisschen falsch verstanden werden. Wir sprechen darüber, warum vegane Ernährung vielleicht nicht immer so optimal ist, was wir da beachten müssen, wie du dich ernähren kannst, damit du wirklich deine Gesundheit förderst. Und er bringt tolle Stories mit. Er hat Leute, die er behandelt mit Diabetes, mit dem ganzen metabolischen Syndrom bei Bluthochdruck. Ich habe extra auch diese Fragen gestellt, um ihn ein bisschen zu kitzeln. Das ist für ihn sehr allgemein, aber ich denke für dich sehr, sehr wichtig zu hören. Wir alle, wenn wir nicht selber betroffen sind, haben vielleicht Eltern oder Großeltern, die sowas haben, und wir müssen an der Ernährung ansetzen. Deswegen erzählt dir das heute ein Arzt, und deswegen kannst du das dann auch glauben, dass es wirklich so ist. Er bringt tolle Studien mit, er ist unglaublich schlau, was diesen Bereich angeht. Er kann sich sehr gut ausdrücken, und ich habe mich riesig gefreut auf dieses Interview und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß.
Willkommen im Power Through Nature Podcast. Hier geht's um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power Through Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir.
Dann freue ich mich riesig und herzlich willkommen hier im Podcast der Arzt Bastian Hölscher.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, weil wir haben, ich habe dich kennengelernt, das erste Mal physisch sozusagen beim Flowfest. Und vorher habe ich dich aber schon mal gesehen durch den Content, den du mit Matt gemacht hast. Grüße gehen raus an der Stelle. Und schon da habe ich so gesehen, okay, hier geht's um Ernährung. Und endlich sagt mal jemand so ein paar Sachen, die ich auch immer umsetze. Aber wenn ich das sage, dann bin ich ja kein Arzt und so weiter. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir nachher auch über Ernährung sprechen. Ich habe mal auf deiner Website geguckt, du machst viele Sachen. Du bist einmal Allgemeinmediziner, dann machst du funktionelle Medizin und du machst auch chinesische Medizin, was ja jetzt erstmal viele verschiedene Dinge sind. Wenn wir mal ganz zurückspulen, wo hat denn deine Laufbahn wahrscheinlich erstmal als Allgemeinmediziner begonnen und wann kamen dann die anderen Sachen dazu und warum?
Ja, eben nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in Witten Medizin studiert. 2000 habe ich damit angefangen und war zum Glück für alle meine Patienten, sage ich jetzt mal, zum Glück schon sehr früh ziemlich krank. Also mir ging es irgendwie im Studium immer schon kacke. Und es war auch irgendwie klar, die konventionelle Medizin hilft mir da nicht so richtig.
Was hattest du?
Also das Reizdarm, ganz viel Darmbeschwerden, Entzündung, sowas alles. Also vor allem immer viel Darmbeschwerden.
Ja.
Also müde, erschöpft, Darm, so ein Krams. Und dann bin ich relativ schnell bei der chinesischen Medizin gelandet. Tatsächlich war das ein Kommilitone von mir, so ein, zwei Semester höher, der irgendwie einen guten Ruf hatte. Da bin ich da mal hin, der hat mich akupunktiert, Kräuter verschrieben. Und das führte dann dazu, dass ich eigentlich studienbegleitend schon die komplette chinesische Ausbildung mitgemacht habe. Also ich habe wirklich 2007 dann mein Staatsexamen gemacht und auch das B-Diplom in der chinesischen Medizin, was Kräuter und, also Akupunktur ist A-Diplom, das machen viele. Und dann, was die Kräutertherapie aber mit einschloss damals. Genau, von daher war das immer schon, also das war wirklich so, diese chinesische Medizin lernt, war immer so, oh, und das noch und das noch. Und die konventionelle war so, ach scheiße, eine Prüfung und dann das auch noch drauf. Ja, also da war mein Enthusiasmus schon in die andere Richtung von Anfang an.
Verstehe, das ist natürlich ein Vorteil, dass du es gleich mitgelernt hast. Also du hast praktisch parallel die normale oder allgemeine Medizin, die westliche Medizin mit der asiatischen Medizin gelernt, parallel.
Genau. Also das habe ich sozusagen gleichzeitig gelernt. Und im Studium dann, ich meine, im Studium kannst du ja nicht am Herzen operieren, aber akupunktieren darfst du dann schon. Also Freunde akupunktiert, wie das dann halt so geht, und nochmal Kräuter verschrieben. Und dann tauchst du erstmal in die konventionelle Medizin ein. Also dann gehst du in ein Krankenhaus, bist Assistenzarzt und da hat das keinen Platz. Also da kannst du es überhaupt nicht verwenden. So die nächsten, das muss ich mir überlegen, also 4,5 Jahre habe ich dann nicht damit arbeiten können tatsächlich.
Okay, und währenddessen hast du schon deinen Reizdarm und so weiter in den Griff gekriegt? Oder wie sah da die Story aus?
Ja, das war ganz interessant, denn letztlich muss man sagen, ist so ein Medizinstudium, also ist ja so ein bisschen so, du kannst dich einen Arzt nennen und du hast viel Ideen und auch Wissen, aber letztlich keine Ahnung, wie der Hase läuft, ja, also deswegen bist du ja auch Assistenzarzt, du bist ja nicht der Oberarzt, sondern der Chefarzt, sondern du darfst so mitspielen und jemand guckt dir über die Schulter und sagt, geht oder geht nicht, also so das richtige Handwerkszeug, also wirklich wie man dann wirklich Medizin praktiziert und was macht man dann jetzt, das lernst du dann einfach letztlich, also Training on the Job, also das ist Grundlagenwissen und dann geht's halt in die Klinik. Und das war so ein bisschen, also das war ist in der Schulmedizin so, und das muss man auch fairerweise sagen, in der konventionellen Schulmedizin hast du ja diese Struktur. Also du bist Arzt und dann, wenn du einen Facharzt haben willst, musst du halt erstmal einen gewissen Zeitraum in der Fachdisziplin, in der du einen Facharzt haben willst, arbeiten. Jetzt als Chirurg musst du die und die Operation machen und so weiter und so fort und wirst da so ein bisschen angeleitet. Das ist interessanterweise in der chinesischen Medizin nicht so. Du hast dann diesen Titel, ja, und dann stehst du da und so, was machst du denn jetzt? Ja, also so diese Anleitung, dass dir einer sagt, weil wie es im Buch steht, ist es ja im echten Leben nie. Ne? Das ist so, ne, dass dir mal jemand vor die Flinte kommt, der genau das Syndrom hat und genau die Kräuter wirken, das, ja, kannst du danach suchen. Das heißt, ich habe Studien begleiten, mich selber mit chinesischer Medizin behandeln lassen. Und dann, als ich aus der Klinik rausging und in die Allgemeinmedizin, also dann war klar, ich mache ein Facharzt Allgemeinmedizin, das heißt, in eine niedergelassene Praxis gegangen bin und dort auch die chinesische, also Entschuldigung, dort die letzten 1,5 Jahre, die letzten 2 Jahre Facharzt-Weiterbildung gemacht habe in der allgemeinmedizinischen niedergelassenen Praxis. Da konnte ich auch wieder ein bisschen mehr chinesische Medizin an Mann bringen. Also da waren dann andere Patienten und da ging das auch. Und mein Chef damals war da auch offen für, das war schön, der hat selbst auch akupunktiert. Und da hat sich dann auch nochmal so ein bisschen mein Fokus in der chinesischen Medizin geändert, weil ich da nochmal eine ganz andere Ebene der chinesischen Medizin kennengelernt habe. Also Feuerschule, Hunyuan-Medizin, das ist eher so klassische chinesische Medizin. Mhm. Und da hatte ich dann plötzlich einen Lehrer, der einen wirklich angeleitet hat, wo du auch Patienten vorstellen konntest. Also da hattest du wirklich diese Anbindung, genau.
Ach cool, also hast du dann auch nochmal eine Praxisschulung sozusagen mit der chinesischen Medizin gehabt?
Genau, also nochmal vertieft, also muss man ja auch wissen, du machst halt, also erstmal war das so 4,5 Jahre her, dass er das gelernt hatte, und dann ist es, wie gesagt, ist ein riesen System, und sich in diesem System zurechtzufinden, ist sehr, sehr, sehr schwierig, ist sehr unübersichtlich, und da wirklich jemand zu haben, der wirklich nochmal Klarheit reinbringt, der auch nochmal einen ganz anderen Fokus legt und dann auch wirklich dich anleitet und wirklich über die Rezepturen drüber guckt, über die Behandlung drüber guckt, sagt, was du falsch machst, das war nochmal wirklich sehr, sehr hilfreich, ja.
Und die funktionelle Medizin, hast du das dann irgendwann Jahre später entdeckt oder ist das auch parallel alles mitgewachsen?
Ja, das ist sehr interessant, weil ich dann bei diesem Jahre und Seidmann, Hunyuan-Medizin hieß das ganze System, das er dann aufgebaut hat, dann irgendwann mal so weit war, dass er sagte, du, ich baue so eine Online-Schule für das ganze Ding hier auf. Also es war sowieso schon alles online, aber wollte es nochmal skalieren. Und ich möchte, dass du den schulmedizinischen Part übernimmst. Also der wollte letztlich auch Menschen so von der Straße ohne Ausbildung sagen, komm, wir machen mal so, ne, du kannst hier die Grundlagen der Schulmedizin lernen, wie so ein Heilpraktiker, ja, dass du die schlimmsten Sachen irgendwie erkennst und nicht übersiehst. Und dann packen wir die chinesische Medizin noch drauf, sodass wirklich jeder von der Straße in diese Ausbildung kommen konnte. Das war damals seine Idee. Und dann sagt er, komm, du machst den schulmedizinischen Part. Und ich war so, oh nee, ich hab keine Lust. Man sagt da, ja, dann guck doch mal, vielleicht gibt's ja was dich interessiert. Und dann habe ich damals schon Kontakt zu Matt gehabt, der auch bei dem gelernt hat, interessanterweise.
Ja.
Und dann habe ich Matt gesagt, hör mal, du redest immer von dieser komischen funktionellen Medizin, was ist denn das? Und dann hat er mir einfach mal ein paar Buchempfehlungen gegeben. Die habe ich in Sommerferien durchgehört vom Perlmutter, das Brainmaker auf Englisch, scheiß schlau auf Deutsch. Also eigentlich gute Übersetzung, aber ne, nicht jedermanns Sache, so dieser Titel. Aber sehr, sehr schönes Buch. Und habe mich da in ganz vielen wiedererkannt, was so die Beschwerden anging, die er beschreibt. Habe dann so auf seine Empfehlung hin einfach mal meine Ernährung umgestellt und war blown away. Ja, da gibt's kaum ein schönes deutsches Wort für, von den Effekten. Also ich war wirklich, also ich hatte einen Reizdarm seit 20 Jahren oder 15 Jahren und der war innerhalb von 3-4 Wochen weg und ich war so, das kann jetzt nicht sein, ja. Und das war für mich auch der Shift, wo eigentlich funktionelle Medizin zu machen und mit Ernährung zu starten auch eigentlich unumkehrbar war, weil es ist also die Methodik ist eine ganz andere. Also die Methodik der Schulmedizin ist, ich habe ein Symptom, ich gehe zum Arzt, Ich meine, wenn der richtig gut ist, sagt er, mach was an deiner Ernährung, aber da gibt es jetzt nicht so viele. Aber ansonsten kriegt man dann eine Pille und es wird hoffentlich besser oder ein bisschen besser oder was auch immer. Und die Methodik der chinesischen Medizin ist eigentlich ähnlich. Ich gehe mit einem Symptom zum Arzt und der verschreibt mir dann Kräuter oder macht Akupunktur. Also es ist immer so dieses, ich gehe dahin, der macht mich heile. Mhm. Und in der funktionellen Medizin und vor allem mit diesem Ernährungsansatz war das so, also ne, weil die Kräuter haben ja auch bei mir gewirkt. Also ich hatte irgendwie Beschwerden, dann habe ich die Kräuter genommen und dann wurde es besser, aber es war nie so 3 Wochen Kräuter nehmen und dann für immer weg. Das wäre ja auch cool. Da wäre ich auch noch dabei. und da habe ich jetzt einfach Ernährung umgestellt und das war wirklich, und so viele Sachen sind besser geworden, die ich mir selbst auch gar nicht mehr geglaubt hätte, dass die, wenn du so 15 Jahre mit Symptomen rumläufst, dann denkst du, ist halt jetzt so, ne, so. Und ich war wirklich, also das ist so meine Core Story da, ich war wirklich eigentlich auf dem Weg zum Psychotherapeuten, weil ich habe ja die ganzen Reizdarmpatienten zum Gastroenterologen geschickt, Magenspiegelung, Darmspiegelung, da ist nichts. Komisches Medikament verordnet, was nicht geholfen hat und ne, und dann haben die gesagt, ja, ist alles psychisch. Und ich war kurz davor zu sagen, komm, scheiße, gehst halt zum Psychotherapeuten. Ja, und dann habe ich die Ernährung umgestellt und dachte, ne, also wegen anderer Dinge, aber musst du nicht. Also wegen da musst du jetzt nicht hin, ja. Mhm. Und das war so eine, das war echt eine Einsicht, ja. Und dann muss man fairerweise sagen, wenn ich mit einer Ernährungsumstellung Beschwerden wegkriege, ist das methodisch besser, als zu sagen, komm zu mir und lass dir Kräuter verschreiben, die viel Geld kosten, die aufwendig sind. Lass dich akupunktieren, komm immer her. Ich meine, die Leute haben ja auch noch ein Leben. Und dann ist völlig klar gewesen, dass da setze ich jetzt an, ja.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also dieses Buch oder diese Ernährungsumstellung, ich habe ja viele Leute, Verdauungsprobleme, Reizdarm und so weiter. Was waren da jetzt so Schritte, die man zusammenfassen kann, die da funktioniert haben?
Also was der Perlmutter da in seinem Buch beschreibt, ist ja so die klassische Paleo-Ernährung erstmal, mhm. ja. Und da muss man ja auch nochmal sagen, wenn man jetzt in diese ganze Ernährungsszene und Ernährungswelt eintaucht, da tummeln sich unglaublich viele Menschen mit unglaublich vielen Interessen und Ausbildungen, die aus meiner Sicht wirklich eine Sache ganz, ganz oft übersehen, ja. Also diese ganzen Studien, die ganzen Beobachtungsstudien und die haben ein bisschen mehr Kohlenhydrate gegessen und die ein bisschen weniger und die sind das. Also sich einfach mal rein zu versetzen, und das ist ja dieser Paleo-Ansatz, wie hat sich, unter welchen Ernährungsumweltbedingungen hat sich unsere Biologie denn entwickeln müssen? Und die Kritiker sagen natürlich, das weiß man nicht so genau, und da haben sie recht, das weiß man nicht so genau. Aber mal ganz ehrlich, es ist ziemlich einfach zu sagen, was unsere Vorfahren ganz sicher nicht haben essen können. Das ist einfach. Also was die wirklich gegessen haben, sehr unterschiedlich. Aber was sie nicht haben essen können, das ist sehr, sehr einfach. Und das sind alle Sachen, die uns die Industrie halt vor die Füße oder in den Supermarkt stellt. Also immer dann, wenn du Nahrungsmittel in die Hand nimmst, wo Urgroßmutter noch gesagt hätte, ja komm, die Gurke sieht gut aus, ne, und das Stück Fleisch sieht auch ganz gut aus und der Fisch riecht frisch, ab dafür. Kannst du schon mal, also bist du schon mal ganz weit oben, ja. Mhm. Und jetzt wird's ein bisschen fies, weil wenn man genau hinguckt, ist Brot ein hochverarbeitetes Nahrungsmittel, ja. Also mein täglich Brot ist nicht so richtig, also da kann man auch ganz sicher sein, dass in der Qualität und der Form, die wir darauf jeden Tag Zugriff haben, unsere Vorfahren das nicht essen konnten. Ja, mhm. Das heißt, ja, du nimmst Getreide raus, du nimmst alles Verarbeitete raus, du kaufst frische Nahrungsmittel auf dem Markt, Fleisch, Fisch, Gemüse, Nüsse, Samen, Obst, also was unsere Vorfahren essen konnten, packst das in die Pfanne und fertig.
Ja, also das ist auch das, was mir, ich hatte selber auch so ein bisschen Leaky Gut, aber nicht jetzt extrem. Also ich würde sagen, was viele wahrscheinlich haben und das gar nicht wissen. Ich war damals mal bei einer Heilpraktikerin, eigentlich eher so zufällig, und die hat mich dann gefragt, ob ich Allergien hätte. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe so ein bisschen Heuschnupfen, ein bisschen Hausstaub. Mhm. Hätte nie gedacht, dass man da was gegen machen kann. Also das ist noch schon so 8 Jahre her. Und dann hat sie gesagt, müssen wir einen Darmtest machen. Und dann haben wir gesehen, okay, da ist was. Und dann auch Ernährung umgestellt und mit Vitalpilzen und so weiter. Und dann waren die Allergien weg. Und auch das Energielevel ist ein ganz anderes und so weiter. Und da war es dann eben so, und ich weiß nicht, ob da hast du wahrscheinlich dann auch mehr Kontext dazu, dass wenn man dann so in diesen Kreisen unterwegs ist, dann fällt oft das Thema pflanzliche Ernährung so fällt in den Vordergrund, dass das besser ist, entzündungshemmend und so weiter. Aber ist das denn so?
Also wenn du mich fragst, also auch da ist wieder das, also ist wieder so schön. Also weißt du, also es gibt ja immer so, was möchte man, dass auf seinem Grabstein steht? Und ich glaube, auf meinem Grabstein wäre halt schön, dass da draufsteht, also er hat Leuten beigebracht, selbstständig zu denken. Ja, weil, also ganz ehrlich, also ja, Doktor kommt von Dozere und das ist also Dozent, das ist Lehrer. Ja, mhm. Und eigentlich ist ja der Job, du kommst zu mir, dir geht's kacke, du weißt nicht warum und ich erkläre dir warum. Und du gehst raus und weißt, ach, deswegen. Ja, dann drehst du an den Schrauben, die ich dir erklärt habe, und dann geht's dir wieder gut. Das ist, sollte eigentlich mein Job sein. Ja, also so. Manchmal muss man es nochmal erklären und nochmal erklären und nochmal erklären. aber das ist eigentlich so die Idee. Und ja, das mit der pflanzlichen Ernährung ist ja spannend. Also meine Ernährungsberatung, ich habe immer so drei Faustregeln. Faustregel 1 ist unprocess your diet. Also echte Nahrungsmittel kaufen, alleine zu Hause zu, oder nicht alleine mit der Frau oder Familie, also selber zu Hause zubereiten. So, das ist schon mal, wow, da seid ihr schon mal ganz, ganz, ganz weit vorne. Nummer 2 ist regional, saisonal. Und das ist das Schöne, da hole ich auch alle Veganer ab. Also wenn ich sage, komm, Alter, das muss aus der Region sein, also jetzt, wir wollen ja die Welt retten und das soll jetzt nicht aus Afrika oder Mexiko hergeflogen werden, also sagen auch alle, ja, natürlich nicht. Dann sage ich, okay, also wir machen jetzt regional und saisonal. So, und das heißt ja, du gehst irgendwo, sagen wir mal, in Bayern im Winter oder Österreich oder Skandinavien, ne, so Schnee und Eis, dann gehst du zu deinem Bauern und sagst, Herr Müller, was hast du denn gestern geerntet? Das machst du im November, Dezember, Januar, Februar, März, April. So, 6 Monate. Ne? Ich weiß nicht, was jetzt schon wächst, aber gut. Ja, dann, und dann guten Appetit, dann hau rein. Ne? So.
Ja. Ja.
Ich meine, also mal ganz ehrlich, das funktioniert nicht. Das funktioniert mit Gewächshaus, das funktioniert mit Globalisierung und Infrastruktur und wir können alles in Kühlhäusern gut auch haltbar machen und die Äpfel einlagern und in rohen Mengen Getreide anbauen und in Getreidesilos lagern. Aber ich meine, Ackerbau machen wir seit 10.000 Jahren und da war jetzt kein Mähdrescher und Getreidesilo vom lieben Gott einmal hingestellt. Ihr macht jetzt Ackerbau, sondern ich meine, herrlich, ja, so. Und also ich habe auch ab und zu, dass ich so ein bisschen flapsig bin und sage, komm, das Getreide, das du selbst herstellst, kannst du auch essen. Und das heißt, dann müsst ihr jetzt mal ein bisschen Unkraut jäten und düngen und säen. Und ich weiß nicht, dann im August ist das reif und dann muss man Feuer machen, Brot machen. Also ja, in deiner Kleingartenanlage. Und also das bedeutet ja, also wenn du in der nördlichen Hemisphäre deine genetischen Wurzeln hast, wo im Winter Schnee liegt und es kalt ist und nichts wächst, dann hast du entweder Fleisch gegessen oder... Ja, weiß ich nicht, was mit dem Kind, womit deine Frau schwanger ist, dann passiert, wenn du nur Grünkohl isst. Ich weiß, also ich meine, ich weiß, also ich kann es mir vorstellen, aber da sind ja die Nährstoffe gar nicht drin, die du brauchst. Ja? Mhm. Und selbst wenn sie drin sind, ist die Frage, kann ich sie dann aufnehmen? Also wie ist die Bioverfügbarkeit von Eisen im Spinat? Also Spinat hat ja mehr Eisen als rotes Fleisch, muss man fairerweise, ne? So 100 Gramm Rindfleisch, 2,6 Milligramm pro 100 Gramm, 100 Gramm Spinat, 2,7 Milligramm. So, Bioverfügbarkeit im Fleisch ist auch nur 20%. Also ist ja auch nicht, dass ich sage, komm, ich nehme jetzt hier 100 Gramm Rindfleisch, habe ich 20 Milligramm drin, bam. Nee, Entschuldigung, 2,6 Milligramm drin. Sondern davon nur 20%. Und beim Spinat sind 1,4, 2,4 genetisch, vielleicht sagen wir 3, sind wir großzügig. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, und wo kriegst du denn in der freien Wildbahn so viel Spinat her? Also ist, für mich ist es glasklar, dass wir uns pflanzenbasiert nie haben ernähren können. Es ging aber nicht. Ja, und dann, also ja, I don't buy it. Und es gibt ja auch mehr Ex-Veganer als aktuelle Veganer. Ist in der Psychology Today veröffentlicht. Ja? Das heißt, es gibt mehr Leute, die gesagt haben, probiere ich mal aus. Und gesagt haben, ist nichts für mich. Ja? Von daher, ich halte die, auch Dankeschön, ich kriege was zu trinken. Da komme ich nicht mit klar. Und diese ganze Entzündungsgeschichte, ja gut, die muss man natürlich auch nochmal kritisch betrachten, ja, denn es gibt, also wir wissen ja mittlerweile, dass Entzündungen die Grundlage sind von allen Zivilisationserkrankungen, die wir haben. Also ne, ein erhöhter CRP war früher nur bei Lungenentzündung, heute ist ein Risikomarker für Herzinfarkt, einen Schlaganfall, für Depression, für Demenz, für Krebs, also Entzündung, erhöhte Entzündungsprozesse sind in allen chronischen Zivilisationserkrankungen auch mit ein Faktor. Und dann hast du Völker wie die Maasai, oder die Samen oder die Inuit, die Maasai hat man untersucht, die essen nur Fleisch und Milch, haben kein erhöhtes Cholesterin, haben keinen Herzinfarkt, keinen Schlaganfall, haben keinen Krebs. Also das gibt es da ja nicht in den Ländern. Also das muss ein anderer Faktor sein als das böse rote Fleisch.
Ja, ja, dann können wir ja mal kurz bei den Mythen bleiben. Wo kommt denn Cholesterin oder die erhöhten Cholesterinwerte dann im Normalfall her?
Ich würde mal sagen, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist ja, sind erhöhte Cholesterinwerte überhaupt ein Problem? Mhm. Und wenn man sich da anschaut, wie viele Studien gemacht werden, dann habe ich eigentlich immer den sogenannten Confounding Factor mit drin und der ist Insulinresistenz. Also wenn du heute Menschen in den USA untersuchst mit erhöhtem Cholesterin, dann haben 80% der Amerikaner eine Insulinresistenz. Und wir wissen mittlerweile, dass erhöhtes Insulin ist ja nur ein Ausdruck von dauerhaft erhöhtem Blutzucker, sonst würde der Körper nicht so viel Insulin dagegen packen. Und Blutzucker natürlich auch Proteine verändert, das ist ja dieser HbA1c-Wert, basiert ja darauf, dass ich ein durch Zucker verändertes Molekül oder Protein am roten Blutkörperchen messe und da der Zucker, diese Proteine verändert, kann das eben sein, dass die klebrig werden und dann auch an der Gefäßwand haften. Das heißt, der Zucker ist das Problem und nicht das und nicht die Fette. Ich werde heute hier Börse bedienen. Dankeschön, Inga. Ich muss aber hier noch nicht sprechen. Ja, ich nehme mir einfach. Ich kriege Nüsse. Danke sehr. Ja, das heißt, wir wissen mittlerweile, und da gibt's ja, also kann mal jeder mal googeln, how the sugar industry shifted blame to fat. Das heißt, die haben in den 50er, 60er Jahren Harvard-Wissenschaftler bezahlt, damit die bei der Auswertung der Studien sagen, sorry Jungs, es ist wirklich das Fett so schlimm, aber der Zucker ist kein Problem. Ja, also von daher, und das Problem ist ja, wenn du in einer Gesellschaft, die einen durchschnittlich viel zu hohen Blutzucker mit sich rumträgt, dann die Fette anschaust, dann findest du eigentlich immer den Zusammenhang zwischen erhöhten Fetten, ja, und Herzinfarkt und Schlaganfall, weil ja alle erhöhte Fette haben. Also verstehst du, was ich meine? Also dieser Confounding Factor of erstmal Entzündungswerte, erhöhte nüchtern Insulinspiegel, also Insulinresistenz, erhöhter Blutzucker, Prädiabetes, das kannst du ja kaum auseinanderfusseln. Und interessanterweise, wenn du dir dann Leute anschaust, wo eben der Blutzuckerspiegel normal ist, also nüchtern Insulin normal ist, keine Insulinresistenz vorliegt, dann sind die Fette kein Risikofaktor.
Das heißt, ich könnte mit einer Paleo oder Richtung auch ketogenen Ernährung, wenn ich jetzt Kohlenhydrate reduziere, das durchaus wieder ausbalancieren.
Genau, also ich meine, wie der Kollege aus München, den ich auch sehr schätze, der Christian Burkhardt, sagt ja so schön, messen, machen, messen. Also du kannst ja auch messen. Du kannst ja mal messen, wo sind denn meine Fette und jetzt ernähre ich mich anders, was passiert denn dann mit den Fetten? Du kannst ja auch, also es gibt einen Marker an Fetten, einen Blutfettmarker, den ich ernst nehme, das sind Triglyceride, die sind auch anerkannt als eigener Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall und das ist ja ein Zuckerparameter, also erhöhter Blutzucker über einen längeren Zeitraum erhöht dann auch die Triglyceride. Also früher hat man die Triglyceride benutzt, um Diabetespatienten zu überwachen. Ja, da hatte man diesen HbA1c-Wert noch nicht. Das heißt, also das muss man ja auch nochmal wissen. Also Cholesterin, also wenn Cholesterin ein Risikofaktor wäre, dann hätten sie nicht mit HDL und LDL angefangen. Ja, in den, wenn man zum Beispiel diesen Ariba-Rechner sich anschaut von der Uni Marburg, Uni Rostock, so ein Risikorechner von den Fachgesellschaften für Allgemeinmedizin, dann wird da Cholesterin, HDL und Diabetes abgefragt. LDL wird da gar nicht mehr abgefragt. Mhm. Ja. So, Cholesterin hoch, okay. HDL hoch, alles super. Kein Diabetes, alles super. Also da kann man mit diesem Rechner kann man so ein bisschen rumspielen. Das mache ich sehr gerne, weil man dann, wenn man, da gibt es so eine Seite, wo man die ganzen Risikofaktoren eingibt, dann kommt man irgendwie, ja, der durchschnittliche 45-Jährige hat ein Risiko von 8% und dein Risiko ist 9% und dann gehst du so auf die nächste Seite und sagst, okay, was kann ich denn jetzt tun? Und wenn du da Ernährung und Bewegung eingibst, dann geht das Risiko oft weiter runter, als wenn du alle Medikamente, die dir angegeben werden, angibst. Also ja, auch da wird schon abgebildet, hör mal, Lebensstil ist eigentlich effektiver als das, was wir Medikamenten geben können.
Das Interessante, ich stelle die Fragen deswegen, weil das ja so die häufigsten Themen sind, so bei Leuten, weiß nicht, über 50 oder so, das weißt du wahrscheinlich besser. Mhm. Weiteres Thema dabei ist Bluthochdruck. Ist das auch durchaus eine Folge dieser Lebensstilparameter, Ernährung und so weiter?
Ja, also das nennt man ja das metabolische Syndrom. Also das ist Übergewicht, das ist erhöhte Harnsäure, erhöhter Blutdruck, erhöhter Blutzucker. Ja, und das sind ja alles Symptome, das sind ja alles Folgen eines Lebensstils, bei dem du dich wenig bewegst, viel Kohlenhydrate isst, Blutzucker ansteigt, Gewicht hochgeht. Und also das steht in jedem Lehrbuch auch weiterhin drin. Also die erste Maßnahme bei Bluthochdruck ist halt Gewichtsreduktion. Gibt auch ein paar, die haben normalgewichtig und haben einen hohen Blutdruck. Da muss man natürlich auch nochmal Stress angucken. Ich meine, das muss man bei jedem angucken, der heute hier rumläuft. Aber also die erste Maßnahme ist Gewichtsreduktion. Und das Interessante ist hier auch wieder, dass wenn du jetzt als übergewichtiger Diabetes mit Bluthochdruck zu mir kommst, ich dir gar nichts anderes sage als dein Hausarzt, der ja auch sagt, weniger Zucker und mehr Bewegung. Ja, also da bin ich voll dabei. Aber was bedeutet das? Also, ja, also dass der glykämische Index von Vollkornbrot höher ist als der von Haushaltszucker, das sagt dir dein Haushalt nämlich nicht. Der sagt, ist nicht so wie Weißbrot, ist Vollkornbrot. Ja, also die Amerikaner nennen ja so die funktionelle Medizin, da gibt es so einen schönen, also Aggressive Lifestyle Intervention, ja, also aggressive Lebensstilintervention. Und das ist ja auch so ein bisschen, also ich habe auch heute wieder eine Patientin, die gestern war das, eine Patientin mit einem Jungen und dem ging es wirklich nicht gut. Und dann haben die mal die Stuhlprobe gemacht und da war Zonulin erhöht. Und dann hat der Heilpraktiker gesagt, ja, mach doch ein bisschen weniger Gluten, dann haben die ein bisschen Gluten reduziert und haben die, also die haben ganz viel eigentlich richtig gemacht, aber irgendwie nicht konsequent. Also Gluten raus heißt Gluten raus und zwar komplett und zwar für ein halbes Jahr und dann messen wir nach. Mhm. Ja, so. Und wenn ich Zucker rausschmeiße, dann muss ich auch Weißbrot, Vollkornbrot, Reis, Nudeln, Kartoffeln rausschmeißen. Ja, und das mache ich auch mal für ein halbes Jahr. Und dann bewegst du dich ein bisschen mehr und dann ernährst du vielleicht mal ketogen und dann gucken wir mal. Und wenn dein Blutdruck schön ist und Gewicht runter und Diabetesmarker runter, ich meine, was soll da passieren, außer dass dein Herzinfarktrisiko sinkt? Das geht ja gar nicht anders. Ja. Mhm. So, das kriegen natürlich die ganzen konventionellen Ernährungsberater nicht hin, weil die Angst vor den gesättigten Fetten haben und deswegen sagen, ja, irgendeine Energiequelle brauchst du. Ja, das Fleisch macht irgendwie ganz viel Schlimmes, weil da sind gesättigte Fette drin und Butter ist ja auch ganz schlimm, also musst du halt Kohlenhydrate essen. So, das ist ja, und da ist wieder die historische Komponente so wichtig, denn der erste Herzinfarkt wurde in der Literatur 1912 beschrieben und wir haben 1850 erst angefangen, Saatenöle, Rapsöl, Sonnenblumen, also es war, glaube ich, Sojaöl und Cottonseed Oil, also dieses Baumwollsamenöl, was sie da angefangen haben zu verarbeiten. Mhm. 1850 haben wir angefangen, das zu verarbeiten. 1907 ging so die Werbemaschinerie los. 1912 wurde der erste Herzinfarkt in der Literatur dokumentiert und die haben da, die konnten schon auch schreiben damals. Also die haben schon wirklich Journale geführt und sowas. Ja. Und daran sind jetzt die tierischen Fette schuld, die wir die letzten 2,5 Millionen Jahre bis 1912 gegessen haben. Das macht halt keinen Sinn. Also es macht einfach keinen Sinn. Ja.
Ja, ja, ist überspannend. Also du gehst dann wirklich auch in diese aggressiven Interventionen rein und dann wird mal ein halbes Jahr richtig ketogen, also wirklich 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ist das korrekt?
Also ich bin überhaupt nicht so ein, also ich kann Sprachen, ich kann nicht Mathe, da bin ich überhaupt nicht der Freund von. Also ich sag denen, sie sollen halt Fleisch und Fett und ein bisschen okay. Gemüse essen und dann bist du irgendwann in der Ketose. Und das ist mir auch nicht so wichtig. Also die Ergebnisse zählen ja, Gewicht geht runter, Stimmung geht rauf, Wohlbefinden geht rauf. Also alle Marker werden besser, das reicht mir. Also eine richtig ketogene Ernährung, auch mit Messen und so, klar, das hast du dann bei einer Demenz, bei einer Depression hilft es auch, aber vor allem bei Krebserkrankungen, da ist man schon so ein bisschen strenger, aber so, dass die overall direction, ja, die grobe Richtung erstmal stimmt, ja, das ist ja. Ja. Und dann ist natürlich die Kunst, die Leute so lange bei der Stange zu halten, bis die wirklich merken, ich fühle mich besser, weil dann ist es leicht, es durchzuhalten.
Das stimmt, wenn man es merkt.
Genau. Dann, wenn du wirklich merkst, wow, jetzt ist es besser, dann ist es einfach. Ja? So, und das ist so ein bisschen der Trick, aber da muss man natürlich ein bisschen durchhalten.
Ja, das ist cool, weil ich möchte auch nochmal, jetzt hat man so zwei Dinge, die die ältere Bevölkerung also oftmals hat. Was man jetzt bei der jüngeren Bevölkerung sieht, ist ja einmal dieses Pflanzenthema, das hatten wir jetzt schon kurz angerissen. Aber auch abseits davon, wenn Menschen oder meistens Frauen abnehmen möchten, dann haben die Folgendes vor. Sie nehmen eigentlich dann sehr, sehr wenig Kalorien zu sich, halten es nicht durch, haben dann ein Fressflash und essen dann doch was Hochverarbeitetes mit viel Kalorien, Zucker, bestrafen sich dann und essen dann halt trotzdem zu wenig insgesamt Kalorien. Mhm. Das kann ja im Endeffekt auch nicht funktionieren. Aber was man, vielleicht kannst du das kurz erzählen, warum das so ist, aber das Gegenteil davon, was du gerade sagst, wenn man sich ketogen ernährt und man möchte wirklich auf die, ich weiß nicht, 2000, 2500 Kalorien kommen, dann muss man wesentlich mehr essen, als die jungen Frauen das wahrscheinlich denken. Ist das richtig?
Ja gut, ob man jetzt, also ich meine, um in die Ketose zu kommen, muss ja erstmal das Verhältnis von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten stimmen und Kohlenhydrate gehören da erstmal raus. Je mehr, also man grundsätzlich muss ich ja sagen, je mehr du dich, also du musst ja deine Kohlenhydrate verdienen. Also ich war mal auf so einer Keto-Konferenz, da waren so dann die Jungs, die sehen deutlich sportlicher noch aus als ich und dann haben gesagt, ja, wenn ich richtig trainiere, kann ich auch Kohlenhydrate essen und bleib in der Ketose. Warum? Weil die Ketose ja unterbrochen wird durch Insulin und wenn ich meine Muskulatur an den Rand bringe und einen Löffel Honig esse, dann sagen alle Muskelzellen, oh, Halleluja, Zucker, Tür auf rein damit, dann muss ich gar nicht über Insulin arbeiten. Also es gibt ja durchaus auch Typ 1 Diabetiker, wenige, aber die gibt's, die so die Freaks sind, die trainieren ohne Ende, die kein Insulin spritzen. Ja, die gibt's durchaus. Ja. Also, ne, das ist so eine Subgruppe, eine sehr kleine. Also das Ganze mit den Kalorien, also wie gesagt, ich sag ja, ich bin nicht so ein Numbers Guy, also man bei Kalorien, da, also nochmal vielen Dank, Bas Kast, dessen Buch ich eigentlich schätze, mit ein paar Ausnahmen, der das so schön beschreibt, also der hat mich, also bei dem habe ich wirklich im Buch erstmal verstanden, wie Kalorien gemessen werden. Und das ist lateinisch, Kalor kommt von Wärme. Ich nehme jetzt Nahrungsmittel, ich nehme jetzt Nudeln und pack die in den Topf und mach die, verbrenne die, Brennwert, mach die heiß. Und dann packe ich da drüber einen Topf mit Wasser. Und dann gucke ich, wenn ich 100 Gramm Nudeln verbrenne, wie heiß das Wasser da drüber wird. Und dann nehme ich Fett. Also ne, du kannst ja auch Rapsöl ins Auto packen. Ja, das verbrennt halt besser als Nudeln. Ja, also lieber Rapsöl als Nudeln. Bitte keine Klagen hier an der Stelle. Ja, und siehe da, das Wasser da drüber wird heißer. Aber diesen wissenschaftlich, physikalisch richtig guten Versuchsaufbau zu übertragen auf das komplexe menschliche System ist, das bedeutet, man muss sich immer bewusst machen, was das bedeutet. Und es bedeutet wirklich, okay, wir sagen mal, du hast einen Grundumsatz von 2000 Kalorien, und du willst abnehmen, also sagen wir, okay, du isst halt nur 1000, fertig, ist ja simpel. Also du wirst irgendwann abnehmen, garantiert. Und das, und ob du jetzt 2000, also ne, du hast jetzt den Berg mit Kohlrabi, Möhren, Zucchini, Fleisch, Nüsse, Kokosfett und Butter, 2000 Kalorien und davon die Hälfte, zack. Und hier hast du Haribo, 2000 Kalorien, davon die Hälfte. Was du isst, ist egal. Oh, ja, also das eine macht dir Blutzuckerspitzen und Insulinausschüttung, Insulin unterdrückt Fettverbrennung. Ganz grundsätzlich ist es natürlich richtig, wenn ich dich dauerhaft unterkalorisch ernähre, wirst du Gewicht abnehmen. Also das sieht man ja dann so Gefangenenlager. Ja, klar, ich gebe den Leuten nichts zu essen und halte ihnen die Waffe vors Gesicht und sage, du musst jetzt schuften. Dann nimmst du ab, aber wir haben alle nicht den Wert da mit der Waffe vorm Gesicht, zum Glück. Und dann gehst du halt wirklich nochmal irgendwann an den Kühlschrank, weil der Körper hat einen Überlebenstrieb und sagt, so geht das nicht. Ja? Ja. Und deswegen ist das aus meiner Sicht überhaupt nicht, also mich würde es total stressen, wenn ich Kalorien zählen müsste, habe ich noch nie gemacht. Und ich rate es auch eigentlich keinem. Sondern der riesengroße Schritt ist, in dem Moment, wo du echte Nahrungsmittel zu dir nimmst, dann hast du ja auch irgendwann ein Sättigungsgefühl. Also wie viel Kohlrabi kannst du essen und Brokkoli, was jetzt nicht meine Lieblingsmittel sind, aber ich sage jetzt mal Fleisch. Also wie viel Fleisch kannst du essen? Da ist irgendwann eine Grenze. Irgendwann sagst du, ey, nee, stopp, reicht. Okay? Ja. So, also da ist schwer, sich dran überzufressen. Und auch sehr interessant, da gibt es eine schwedische Studie, wo die Frage mal aufgegriffen haben. Und zwar war die Idee oder war das, okay, die Paleo-Ernährung ist ja ganz toll und alle Werte werden besser, aber das liegt nur daran, dass die Leute Gewicht abnehmen. Das heißt, du stellst dich um von einer standardbeschissenen Scheißernährung mit Fertigprodukten aus dem Supermarkt auf eine Paleo-Ernährung und nimmst Gewicht ab und dass alle Werte besser werden, Triglyceride, Blutzuckerwerte, Insulinresistenz hängt am Gewichtsverlust und nicht an der Auswahl der Nahrung. Also haben die jetzt zwei Gruppen genommen. Gruppe 1 durfte Paleo essen normal, hat abgenommen, alles schön. Gruppe 2 haben sie gezwungen, sich an dem Paleo Sachen zu überfressen, sodass sie das Gewicht halten. Mhm. Die wollten nicht mehr, aber du musst jetzt noch, wir müssen Gewicht halten. Und haben dann nach 6 Wochen geguckt. Und auch in der Gruppe, die das Gewicht gehalten hat, waren alle Werte besser.
Ja? Ah, das ist interessant.
Ja, also schon ein cooles Design. Ja, von daher, also ich bin, also den allermeisten Menschen, denen ich Ernährung erkläre und die das umsetzen und die auf natürliche Lebensmittel wieder umschwenken, geht es einfach sehr schnell, sehr viel besser und das Gewicht geht runter, fertig. Und da muss ich nicht Kalorien zählen. Also ich muss einfach nur mal meine Nahrungsmittelauswahl in die Richtung bewegen, in die unsere Vorfahren das haben essen können. So sage ich mal. Ne?
Ja, also das ist eine sehr interessante Studie. Das ist im Prinzip das, worauf ich hinaus wollte. Also wenn man abnehmen möchte, ist es sogar einfacher wahrscheinlich, das mit einer hochwertigen Paleo-Ernährung zu machen, ohne Hunger. Also ohne wirklich, ich muss jetzt auf was verzichten, weil man kann meistens gar nicht mehr essen, weil man einfach satt ist. Wohingegen man, wenn man jetzt auf 1000 Kalorien runtergeht und irgendwelche hochverarbeiteten Proteinriegel, was auch immer, dann wird es halt sehr, sehr schwierig und es funktioniert halt nicht.
Wie, also
mit Willenskraft.
Also da gibt's ja auch nochmal in dem Buch von dem Bas Kast, das hat für mich Probleme, das Buch, aber es kommt wirklich daher. Diese Chalet-Studie, die er da beschreibt, ist ja auch sehr schön. Ich glaube, 30 Leute, jetzt keine riesen Gruppengröße, 30 Leute in Chalet gesperrt, ein Buffet geschickt und die durften essen, was sie wollten. Dann einfach den durchschnittlichen Kalorienverbrauch, also Kalorieninput, also was die an Kalorien verzehrt haben, gemessen. Dann das Buffet getrennt, ihr dürft hier alles essen, was ihr wollt und bei euch nehmen wir die proteinreichen Nahrungsmittel weg. Mhm. Ja, Fleisch, Eier, Käse, Sahne, sowas. Also Fleisch, Eier, Käse, sag ich jetzt mal. Und siehe da, in der proteinarmen Gruppe ging der Kalorienverbrauch plötzlich, also der Kalorien, was die an Kalorien zu sich genommen haben, extrem hoch, weil der Körper ja eigentlich Nährstoffe sucht. Ja, und natürlich hat Weizen Weizenprotein, aber ja, das kannst du mit Fleisch nicht vergleichen. Also wie viel Weizen musst du essen, um dann deinen Proteinbedarf zu decken? Viel. Und ist das denn die gleiche Proteinstruktur und die gleiche Aminosäurenfrequenz, wie du sie im Fleisch findest? Und ich meine, wir sind aus Fleisch und Blut und wir müssen unseren Körper irgendwie Zellen, die kaputt gehen, wieder auffüllen. Und natürlich hat Fleisch eine Aminosäurenzusammensetzung, die eben das, was unser Körper braucht, am nächsten kommt. Punkt, ist ja ziemlich simpel.
Ja. Yeah. Also zusammenfassend kann man sagen, dass Fleisch nicht nur nicht schlecht ist, sondern sogar essentiell im Prinzip für Gesundheit.
Ja, also da sind wir, ne, da sind wir wieder, ist Fleisch jetzt schlecht? Auch da ist es wieder interessant. Also ne, rotes Fleisch, Hilfe, 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 rotes Fleisch macht Darmkrebs. Schöne Studie, da haben die irgendwie retrospektiv Leute untersucht, die letzten 20 Jahre Fleisch gegessen haben und die verglichen mit Leuten, die letzten 20 Jahre kein Fleisch gegessen haben. So, die große Empfehlung der letzten 20 Jahre war, Fleisch ist ganz schlecht. Wer sich dieser Empfehlung widersetzt, ist schon mal jemand, wo man denkt, der achtet sehr wahrscheinlich nicht so sehr auf seine Gesundheit. Dass du in diesen beiden Gruppen jetzt Unterschiede von Krebs und Nicht-Krebs findest, ist aus meiner Sicht von vornherein klar. Also die würde ich erwarten. Ja, ob das Fleisch daran schuld ist, keine Ahnung. So, dann hat man dieses Darmkrebsrisiko um 20% erhöht, aber das Base-Level-Risiko für Darmkrebs ist 5% und 20% sind ja so 6,5. Also von 5 auf 6% wirkt nicht mehr so bedrohlich, finde ich. Ja? Ja. Und dann, also dieses 1% Erhöhung in einer Gruppe, die ungesünder lebt als die Vegetarier, die Yoga machen und nicht rauchen. Ich meine, also das ist so, ja. Aus Asien gibt es wieder Studien, die sagen, Menschen, die mehr Fleisch essen, haben niedrigeres Krebsrisiko und auch Schlaganfallrisiko, aber Krebsrisiko. Und dann ist es auch wieder spannend, weil in Asien diese Propaganda nicht so gegriffen hat. Da würde ich jetzt denken, also um mal fair zu bleiben, ist das Bias sehr wahrscheinlich, dass Menschen, die viel Fleisch essen in Asien, sind vor allem wohlhabendere Menschen. Und die haben natürlich auch ein geringeres Krebsrisiko. Also es ist wirklich sehr schwer rauszufusseln. Mhm. Was ich eine schöne Zahl finde, ist oder eine schöne Betrachtungsweise, ist, wenn man die statistische Lebenserwartung sich anschaut. Die wird ja immer herbeigeholt. Wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich Paleo, dann kommt ganz oft so, aber die Naturvölker, ne, denen du das nachmachst, die haben ja so eine geringe statistische Lebenserwartung. So, also erstmal eine hochtechnisierte Kultur mit Unfallchirurgie, Neugeborenenintensiv und Intensivstation mit Naturvölkern zu vergleichen, ist unfair. Aber wenn du dir eine komplizierte Unterschenkelfraktur zuziehst, dann war es das halt. Und bei der Geburt wird gestorben und da kann man auch nicht viel tun, ne, wenn da so. Also das ist schon mal unfair. Aber was viel interessanter ist, ist die Centenarians-Rate. Und das ist die Rate der 100-Jährigen pro 100.000. Und da ist es jetzt so, dass die Native Americans, also das waren ja zum Großteil Nomadenvölker, und Nomadenvölker ziehen den Bisons hinterher, machen die tot, essen die auf. Also die haben keine Zeit darauf zu warten, dass Getreide reif wird. Das heißt, deren Hauptnahrungsmittel, wie bei den Maasai zum Beispiel auch, ist das böse rote Fleisch. So, die haben jetzt eine Centenarians-Rate, die ist um mindestens doppelt so hoch. Gibt noch andere Zahlen. Also mindestens doppelt so hoch als die Amerikaner heute. Das macht doch alles keinen Sinn. Also wir haben hier eine Kultur, die mit allem ausgestattet ist, was Leben retten kann. Und nicht so viele 100-Jährige pro 100.000 hinkriegt wie ein primitives Nomadenvolk, das nur rotes Fleisch isst. Oder großteils. Ja. Die machen natürlich auch andere Sachen richtig. Bewegung, Gemeinschaft, frische Luft und so. Aber das passt ja alles gar nicht. Ja, also da muss man sich in die Tiefe mit beschäftigen. Also Nina Teichholz, The Big Fat Surprise, wunderschönes Buch. Richtig sauber gearbeitet, geht richtig diesen ganzen Mythen und wo die herkommen, mal auf den Grund. da kann man sich ein bisschen belesen.
Ja, mega spannend, die ganzen Studien, die du da kennst. Die kann ich jetzt auch noch nicht. Aber das ist, sind genau nochmal die Sichtweisen, die sehr, sehr, sehr interessant sind, weil halt viele Angst haben einfach und denken, das ist irgendwie was ganz Gefährliches. Deswegen ist es wichtig, darüber auf jeden Fall mal auch aus der anderen Seite zu sprechen. Vielleicht auch nochmal praktisch. Ich habe auf deinem Instagram-Kanal auch gesehen, dass du viel zum Thema Typ-2-Diabetes sprichst, was ja auch so ein Ding ist, was sich viele anfressen. Und vielleicht kannst du darüber mal sprechen. Wahrscheinlich ähnliches Prinzip. Was kann man da mit der Ernährung und so weiter alles machen?
Ja, also interessanterweise ist es ja alles eine Suppe. Also Typ-2-Diabetes, Übergewicht, Insulinresistenz, Bluthochdruck. Das ist ja eigentlich alles das Gleiche. Ja, also ich ernähre mich oder mein Kohlenhydrat-Intake, also das, was ich an Kohlenhydraten zu mir nehme, steht in keinem Verhältnis zu dem, ne, wie ich mich bewege. Ja, also man muss sich seine Kohlenhydrate verdienen. Also wenn man richtig trainiert und Kohlenhydrate isst, passiert nichts. Aber wer von uns trainiert noch richtig? Also ich nicht. Also wer bringt den Körper noch richtig an die Grenze? Und zwar jeden Tag. Ja, und wenn es nur ist, in Afrika mal irgendwie die 3 Stunden zum Wasserloch zu gehen und wieder zurück, also sich wirklich bewegen den ganzen Tag, das macht keiner mehr. Also erstmal das Missverhältnis, schnellst verfügbare Kohlenhydrate an jeder Supermarktkasse, ohne mich bewegen zu müssen, ist ein Problem. Und ich war auch lange so auf der Kohlenhydrat-Bashing-Seite, würde ich mal sagen. Bis der Dr. Chris Nobby mir über den Weg gelaufen ist. Der ist Professor für Ophthalmologie, also Augen, Professor für Augenheilkunde mal gewesen, also jetzt außer Dienst oder keine Ahnung, macht jetzt was anderes, und hat sich mit der Makuladegeneration beschäftigt. Und Makuladegeneration ist ja die Gefäßerkrankung am Auge. Also wir haben Herzinfarkt und Schlaganfall, also Herzinfarkt ist Gefäße am Herz, Schlaganfall Gefäße im Gehirn, Makuladegeneration Gefäße im Auge, also eigentlich alles das Gleiche. Und der war auch drauf und dran zu sagen, der Zucker, und der Zucker ist auch nicht gut. Scheint aber noch einen anderen Faktor zu geben, der fast noch schlimmer ist, und zwar schlechte Fette. Und schlechte Fette sind eben nicht Kokosfett und Butter oder Rindertalg, sondern Rapsöl, Sonnenblumenöl. Und wie kam er da drauf? Weil er durchaus gesehen hat, dass in Kulturen, wo der Zuckerkonsum anstieg, also der Kohlenhydratkonsum anstieg, muss man mal sagen, weil Kohlenhydrate sind ja auch im Brot zu finden, in Reis, in Nudeln, dass da auch das Makuladegenerationsrisiko dramatisch anstieg. Also das war eine schöne Korrelation. Man sagt, komm, hier, der Zucker ist es. Aber in Japan zum Beispiel nicht. Und in Japan war das zum Beispiel so, dass die traditionell sehr, sehr viel Reis gegessen haben und die Makuladegenerationsrate, also ein Gefäßrisiko, Makuladegeneration, auch Herzinfarkt- und Schlaganfallrate, war sehr, sehr, sehr niedrig. Da gibt's auch da ganz bestimmt viele Faktoren. Interessanterweise haben die aber seit den 60er Jahren ist da der Kohlenhydratkonsum runtergegangen, aber chronische Erkrankungen, wie wir sie in der westlichen Welt kennen, angestiegen. Und die Korrelation, die man da sieht, ist wirklich das vermehrte Einführen von diesen ganzen Fertigprodukten, die alle Rapsöl, Sonnenblumenöl und sowas enthalten. Natürlich haben die Japaner auch noch, ne, Omega-3 an der Latte, was auch keiner von uns hinkriegt, weil wir einfach nicht so viel Sushi essen wie die. Also die haben und auch sehr viel Jod dabei, also sind auch noch andere Faktoren. Aber dieser Einfluss von schlechten Omega-6-Fettsäuren scheint auch wirklich relevant zu sein für die Entwicklung einer Insulinresistenz und eines Diabetes. Ja? Also fairerweise, da sind einfach viele Faktoren. Also die Amerikaner in den 50er Jahren haben ja auch Weißbrot gegessen, die waren wirklich, also kann man sich ja Fotos angucken von damals. Also so das, was du heute siehst, siehst du da nicht. Ja?
Ja.
Da hattest du natürlich auch noch mehr Leute, die körperlich gearbeitet hatten und so weiter und so fort. Unprocess your diet. Das ist immer, also meine Arbeit ist eigentlich so einfach, weil mich das ganze Kleingedruckte nicht so wirklich interessiert. Ich sage den Leuten halt, dass sie mal normal essen sollen. Und normal ist eben wie Urgroßmuttern. Fleisch, Gemüse, Butter, ja, machen wir in Nordeuropa schon sehr lange. Rindertalg, paar Nüsse, regional, saisonal Obst, klar, da ist gerade ein Apfel reif, dann kann ich auch essen, aber ist der das ganze Jahr über reif? Also auch das muss man sich aber bewusst machen. Also auch Reis ist ja nicht das ganze Jahr über reif. Also das sind saisonale Sachen, und wenn die Äpfel reif sind, dann aus meinem Garten Äpfel esse, dann bringt mich das nicht um, aber dass ich das ganze Jahr Apfelsaft trinken kann.
Ja, ja, sehr, sehr spannend. Dann haben wir auf jeden Fall mal so die großen chronischen Sachen mal so auf jeden Fall angesprochen, dass man da auf jeden Fall was machen kann.
Sehr viel.
Ja, und auch erfolgreich. Also du hast ja in deiner Praxis viele, viele Leute. Was würdest du da sagen? Ist das mit einer hohen Erfolgsrate verbunden oder gibt es da doch noch ein paar Faktoren, wo man sagt, naja, da kann man jetzt nichts machen?
Also da kann man nichts machen, würde ich nie sagen. Mhm. Ja, also da kann ich jetzt nichts mehr machen, bestimmt, dass ich mal irgendwo nicht weiter weiß. Klar, das passiert. Also ich sag mal so, die Erfolgsrate hängt ein bisschen am Leidensdruck und am Mut zu sagen, hört sich verrückt an, aber komm, scheiße, ich springe jetzt mal rein. Also die Leute, die wirklich reinspringen, da habe ich oft, also echt Sachen, wo ich denke, wow, also wirklich wow, ja, hätte ich nicht gedacht.
Ja. Ja, super cool. Dann kommen wir auf jeden Fall noch zu deiner vielleicht wichtigsten Arbeit, weiß ich nicht, aber du behandelst auch durchaus, hast schon angesprochen, sehr krasse Fälle, auch Richtung Krebs etc. und bist da auch auf Vitalpilze gestoßen. Und das ist cool, weil es gibt tatsächlich die meisten Studien von Vitalpilzen zu Krebs. Mhm. Und wir können da nicht so offen drüber sprechen, haben da auch keine Expertise, aber vielleicht kannst du mal erzählen, dass du jetzt auch vermehrt Patienten dort hast und was diese Vitalpilze da so machen.
Ja, genau, also ein Freund von mir sagt das immer so schön, ich bin so zu den Krebspatienten gekommen wie ein Blinder zur Ohrfeige, also wie ist das passiert? Also die kamen dann halt und dann hat es funktioniert, dann kam halt mehr, wie das im Leben so ist und ich muss fairerweise sagen, also ich bin kein Onkologe, ja, ich meine, Diagnosestellung, gut, das macht der Pathologe, man schickt da Gewebe hin und so, also macht ja auch der Onkologe nicht, aber also ich stelle die Diagnose nicht und ich behandle letztlich auch keinen Krebs im klassischen Sinne, du kommst jetzt mit Darmkrebs zu mir und sagst, Bastian, mach mal heile. Also die meisten tun das nicht so, sondern die sagen so, ich habe jetzt Darmkrebs oder ich habe Brustkrebs und das ist die konventionelle Therapie. Und sage ich, super, hast einen guten Onkologen. Super, ne? Also das muss ja jeder für sich wissen, das nehme ich den Leuten auch nicht weg und das ist ja auch eine besondere Situation, wo man alles mitnimmt, was man halt so kriegen kann. So, das heißt, das ist so das Setup, die Leute kommen zu mir mit einer fertigen Diagnose und auch eben mit einer fertigen Therapie. Und ich frage mich dann immer, was kann man denn sonst noch tun? Mhm. Und da wird's wieder für mich so nett, weil der Behandlungsansatz der absolut gleiche ist. Also Krebs ist ja eine Immunschwächeerkrankung. Mhm. Und unser Immunsystem ist ähnlich wie unser Magen-Darm-System etwas, das man gar nicht merken soll. Also ein gutes Magen-Darm-System funktioniert so, ich esse und trinke, dann muss ich ab und zu mal auf Toilette und das war's. Mehr merke ich nicht. Üblicherweise esse ich auch was und fühle mich danach besser. Ich habe wieder Energie. So soll das sein. Immunsystem das Gleiche, das merke ich nicht. Das macht halt so seinen Job. Mein Lieblingsbeispiel ist so wie der Secret Service vom US-Präsidenten. Also der merkt den Secret Geil. Service nicht. Wenn da jetzt so ein Messer vorbeifliegt, dann ist so, sag mal, Jungs, seid ihr noch da? Alles gut bei euch? So, ne? Könnt ihr mal irgendwie ausnüchtern, bevor ihr zur Arbeit kommt? Und so ist man im Immunsystem auch. Also Infekte, doof, Allergien. Also Infekte, man nicht aufgepasst. Allergie-Überreaktion gegen die Birkenpolle. Autoimmunerkrankung, Überreaktion gegen meine eigene Schilddrüse. Was war denn das? Blödsinn. Und Krebs, ja, den großen Feind im Inneren einfach mal nicht mitbekommen, ne? So, und wenn man sich jetzt fragt, was kann ich denn tun für ein gesundes Immunsystem, dann landet man mal wieder im Darm, weil in deinem Magen-Darm-Trakt jeden Tag so viele Immuninteraktionen stattfinden wie im Rest des Körpers im ganzen Leben. Wo man erstmal denkt, kann nicht sein, doch kann sein, weil das ist eine riesengroße Fläche, auf der Körper entscheiden muss, brauche ich das zum Überleben, Fette, Proteine, Vitamine, Mineralien, hast du nicht gesehen? Oder ist das fremd und Gift und raus? Und also da ist unser Immunsystem am meisten gefordert. Und wenn jemand jetzt diese Grenzfläche verletzt durch eine beschissene Ernährung und auch durch Stress und Toxine und was auch immer, dann kann man sich ja vorstellen, dass das Immunsystem an dieser Grenzfläche ständig ist und guckt, was ist hier los? Und so die Patrouillengänge durch die Peripherie, ne, im Körperinneren, im eigenen Körper einfach gar nicht mehr so hinkriegt. Und dann können da plötzlich Krebszellen wachsen. So, das heißt, für mich ist Krebs immer erstmal eine Immunschwächeerkrankung. Und dann muss man sich fragen, wie kriege ich das Immunsystem wieder hoch? Und dann sind wir erstmal wieder bei Ernährung, weil eine gute Ernährung lässt den Darm heile und bringt mir auch die Nährstoffe, die ich brauche. Also ich brauche ja auch irgendwie so Zink, hat ja jeder schon gehört. Zink ist gut fürs Immunsystem. Aber wo soll es denn herkommen, wenn mein Darm kaputt ist und ich es nicht in der Ernährung habe? Ganz billig. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist dann, gibt es noch Dinge, die ich tun kann, um neben einer verbesserten Ernährung und Stressreduktion und Schlaf und Bewegung in der Natur. Gibt es noch andere Dinge, die ich tun kann, um mein Immunsystem zu stärken? Und da gibt's halt welche. Ja, da gehört Vitamin D ganz sicher auch genannt und Zink und Selen gehören genannt. Und eben aber auch die Pilze. Und da bin ich schon sehr lange dabei, weil ich ein Präparat verwende, was Transferfaktoren enthält. Das ist ein immunmodulierendes Peptid, das die Immunfunktion steigert. Und das hat man so von den 50er bis 90er Jahren relativ intensiv erforscht. Damals hat man tatsächlich einen Menschen gehabt, der hatte eine Tuberkulose. Man macht dann so einen Pricktest auf der Haut. Und Mensch 2 hatte das nicht. Da hat man diese diese Transferfaktoren bei diesem Menschen aus dem Blut isoliert, Mensch 2 gegeben und plötzlich hat er auf Tuberkulose auch reagiert. Deswegen ja Transfer von Immunität.
Ah ja.
Dann kam AIDS dazwischen, dann waren alle so unglücklich, jetzt Blutprodukte von A nach B zu verschiffen und haben es dann wieder sein lassen. Dann hat man gesehen, ich kriege das auch aus dem Kolostrum der Kuh und aus dem Eigelb isoliert und habe den gleichen Effekt. Das ist dann so lyophilisiert, dass auch Leute mit Eiweißallergie, Kuhmilchallergie das essen können. Das sieht dann der Kuhmilch nicht mehr ähnlich. Und das ist ein Produkt, was ich verwende. Und diese Firma macht aber auch, das ist das Transferfaktor, dann gibt es ein Transferfaktor Plus Präparat, wo die diese ganzen Pilze mit reintun. Reishi, Shiitake, Maitake und den ganzen Krams. Und da gehen die einfach ganz solide hin und sagen, gut, jetzt nehmen wir mal natürliche Killerzellen, tun da Transferfaktoren drauf und erhöhen die natürliche Killerzellaktivität um 287% mit diesen Transferfaktoren. Schon mal cool. Und dann tun wir jetzt noch Reishi, Maitake, Shiitake, Cordyceps mit rein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, Mandelpilz, du hattest es nochmal nachgeguckt. Ich bin ja nur so Anwender, aber das ist da alles so mit drinne. Und dann kommen wir auf 480, also nochmal echt eine Schippe drauf. Ja? Und zwar eben aufgrund dieser zugesetzten Pilzbestandteile dort. Vitalpilzbestandteile, gut. Und das nutze ich halt. Ja? Das gebe ich dann den Patienten. Das ist teurer Spaß. Die müssen auch nicht zulegen, weil wir wollen ja auch wirklich was erreichen. Aber da habe ich, und ich mache das auch nie alleine. Von daher kann man nie sagen, das war's. Also wenn er isst, weiter McDonald's. Nimm das Produkt und du bist, ne, alles wird gut. So mache ich es natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall was, also wo ich selber auch mit agiere. Kinderkrank, du willst sie irgendwie, also jetzt kinderkrank, oh Gott, hier komm.
Ja.
Also da habe ich schon auch spannend, also wie gesagt, meine Tochter war mal so krank, dass ich mit der ins Krankenhaus wollte und das ist bei mir schon, da muss man schon Gas geben so. Und der habe ich dann also eine ordentliche Dosis von dem Zeug verpackt, dann hat sie eine Stunde geschlafen, danach war die wieder fit. Also ich sehe den Effekt bei mir, ich sehe bei meinen Kindern, ich sehe bei meinen Patienten. Wer jetzt skeptisch ist, kann das auch einfach testen. Man kann Blut abnehmen, natürliche Killerzellaktivität testen und die Labore, die das tun, denen kann man auch die Produkte mit reinschicken. Also die testen auch, welches Produkt hat denn eine Wirkung auf, also welches Produkt verbessert die natürliche Killerzellaktivität am meisten. Das könnte man, wenn man es so richtig wissenschaftlich solide machen wollte, auch testen. Kostet nochmal Geld, aber das geht.
Ne? Ja. Also wir haben auch von damals, wir hatten so eine Mentorin in dem Bereich, die hatte auch schon so einen Vitalpilzextrakt, das ist schon, keine Ahnung, 20 Jahre alt, gibt es leider nicht mehr. Und die haben auch Tests gemacht. Da hat man gesehen, dass Beta-Glucan aus Pilzen, das war damals Austern-Seitling, eigentlich auch ein cooler Pilz, hat man dann halt extrahiert, genommen und dann hat man die Mastzellen und Killerzellen, wurde, glaube ich, beides gemessen, ungefähr verdoppelt in 24 Stunden. Was aber auch hoch individuell ist, je nachdem, welches Immunsystem jetzt halt auch wo steht. Das ist ja das Coole bei Vitalpilzen, diese intelligente Modulation nennt man es ja. Also wenn auch eine überschießende Reaktion ist, wird das auch runterreguliert. Deswegen, wir haben uns im Vorfeld schon über den Mandelpilz unterhalten. Das war ja die Empfehlung damals von Dr. Simone Koch zu Autoimmunerkrankungen und Hashimoto und so weiter. Da gibt es direkt Studien, wo diese überschießende Reaktion reguliert wird. Und gleichzeitig wird dieser Pilz, Mandelpilz, bei der Chemotherapie in Südamerika eingesetzt, während der Chemotherapie. Um dort eben diese ganzen Nebenwirkungen, die es da so gibt, die ja sehr, sehr schlimm sind, auszugleichen. Und dort wird das Immunsystem eben auch massiv wieder hochgefahren. Und für solche Sachen, und deswegen gibt es so viele Studien in diesem Bereich Krebs, das ist eben abgefahren, dass das so gut funktioniert. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass du das schon kennst. Mega.
Ja, und das ist ja auch genau, wie ich es einsetze. Also ich setze es ja genauso ein. Also ich sage ja auch den Leuten so, dein Onkologe macht da seinen Krams und ich mache halt meins. Und was ich ja mache, ist ja das ganze Terrain zu verbessern. Und ich hatte also eine Patientin, das war wirklich, weil in der richtigen Dosierung kosten die Sachen halt auch einfach Geld. Und das weiß ich noch wie heute, dann hat sie gesagt, das ist so teuer, Bastian. Und so, ich gesagt, du, ich, okay. Ja, Lotto spielen musste selber und dann ist sie irgendwie losgestiefelt, die Chemo gekriegt und dann hat sie gesehen, überall gehen die Leukos runter und dann muss sie ja die Chemo aussetzen und so. Und Chemo aussetzen ist ja auch für jemanden, der jetzt einen Krebs hat, vor dem er Angst hat, auch was Doofes. Ne? Also er denkt, die optimale Therapie ist jetzt mal 3 Monate durchziehen, dann muss ich ständig aussetzen, weil die Leukos so runtergehen. Das ist ja auch psychologisch kacke. Und dann hat sie gesagt, jetzt komm, scheiße, ich nehme das Zeug. Und dann, ne, und sagt sie, seitdem ich das dann genommen habe, und da spielen die Pilze ganz sicher eine Rolle, habe ich keine Chemo mehr aussetzen müssen. Ja, also, ja, das war schon, also die war da schon sehr, und die Urologen auch, ja, auch sehr, sehr beeindruckt, dass das so gelang. Ja.
Ja. Ja. Super interessant. Gibt wahrscheinlich auch Hoffnung. Also da hast du jetzt mehrere Klienten, die du da betreust in dem Bereich. Und man findet dich auch auf Instagram und so weiter. Eine Frage noch vielleicht abschließend dazu. Bin ich gerade nochmal drauf gekommen. In diesem ganzen Bereich Paleo, Ketose und so weiter, das ist ja das Thema Fasten auch nicht weit entfernt. Was hältst du davon?
Mittlerweile, also Fasten ist was Spannendes, weil Fasten, also kann ja jeder mal machen, Heilfasten heißt ja auch Heilfasten, nicht umsonst. Und da kann man sich unzählige Berichte durchlesen von Menschen, die Heilfasten und ganz viele Sachen werden besser. Und das ist aus meiner Sicht erstmal der Beruhigung des Immunsystems geschuldet. Denn wenn ich nichts mehr esse, außer irgendwie ein bisschen Wasser trinke, ja, oder eine klare Brühe trinke oder was auch immer, dann hat das Immunsystem ja erstmal, kann sich erstmal entspannen. Jetzt ist das Problem mit Heilfasten, ja, wie lange kann ich das durchziehen? Also ich faste, mir geht's super und dann muss ich ja mal irgendwie einfach das essen. Ja. Und da finde ich, also eine Aussage, die ich jetzt von einem Carnivore-Arzt letztens gehört habe, wo ich gesagt habe, die resoniert mit mir, ist, dass wenn ich mich nicht optimal ernähre, dann bringt mir Heilfasten Entlastung. Wenn ich mich optimal ernähre, muss ich eigentlich nicht fasten. Mhm. Und wo macht Fasten jetzt besonders Sinn? Klar, wenn ich irgendwie mit dem Zucker sonst wo bin und will wirklich Gewicht abnehmen und wenn ich ganz viel schnell verfügbare Kohlenhydrate zu mir nehme, in die Insulinresistenz gehe und einfach mal Kohlenhydrate, also alles rausschmeiße. Fasten heißt dann ja auch keine Kohlenhydrate und mich noch bewege, leert sich der Glykogenspeicher, Insulinresistenz wird besser und die ganzen Geschichten. Also es hat durchaus einen Stellenwert. Die interessantere Frage, also ich finde Fasten gut und ich mache es jetzt, wo wir bei Krebspatienten waren, unbedingt um die Chemotherapie herum, weil es dramatisch Nebenwirkungen reduziert und die gesunden Zellen auch in so einen Schlafmodus wechseln und nicht so, also aus diesem Mechanismus ja auch die Nebenwirkung reduziert. Ja? Also wenn ich nichts esse, geht der Körper ein bisschen runter. Und das ist auch das Problem für ewig lange Fasten, wenn der Körper sagt, so, ich muss hier mal, ich kriege keinen Nährstoff mehr, ich muss hier mal die Funktion, also die, wie soll man sagen, ja, die metabolische Rate, auch die Schilddrüsenfunktion wird alles runtergeregelt im Zweifel, wenn ich lang genug faste, ja, weil ich in so einen Winterschlafmodus gehe. Also, und das kennt der Körper ja auch, jetzt gibt's halt nichts zu essen, ich muss mal ein bisschen Energieverbrauch senken. Dann wird natürlich vor allem der Energieverbrauch der gesunden Zellen gesenkt, weil die Krebszellen ja nicht mehr so gut interagieren mit den ganzen Mechanismen. Und dann sind die Krebszellen angreifbarer für die Chemotherapie und die körpereigenen Zellen nicht. Deswegen ist das so um eine Chemotherapie herum sehr schön. Ich persönlich, ich ernähre mich seit 5 Jahren vergleichsweise sehr gut. Da habe ich jetzt meine Lebenspartnerin, kommt aus der gleichen Szene wie ich und die hat so mein striktes Ernährungskonzept so ein bisschen aufgeweicht. Ja, die ist ein bisschen entspannter und da macht man ja mit. Und ich muss fairerweise sagen, dass ich mich jetzt die letzten halbe Jahr ging es mir nicht so richtig gut. Es gibt viele Faktoren. Ich persönlich bin seit jetzt, also ich habe es schon mal versucht, jetzt halte ich es gerade besser durch, seit 10 Tagen Carnivore. Und ich esse und fertig. Ich merke von meinem Magen-Darm-Trakt nichts. Also das ist eigentlich Fasten, also das ist was ich eigentlich nur aus dem Fasten kenne. Ich kenne das eigentlich nur aus dem Fasten, dass dieser ganze Bereich hier zwischen Mund und da unten irgendwo, dass du den nicht merkst. Ja, daher kenne ich das, dass wenn ich esse, ich da gar keine Rückmeldung kriege, außer, okay, ich habe mal Hunger, merke ich nicht. Und das ist bei Carnivore Ernährung, wo ich wirklich nur Fleisch esse, wenn ich Fleisch vertrage, es gibt Ausnahmen, die es nicht vertragen, scheint gut zu funktionieren. Also von daher zurück zu der Antwort. Ich glaube, wenn deine Ernährung auf deinen Typ passt, und das muss nicht Carnivore sein, dann brauchst du es nicht unbedingt. Ja.
Ja. Das ist eine sehr interessante Antwort, finde ich mega cool, die Ansicht. Und erzähl mal so, Carnivore ist ja, man isst nur Fleisch. Was isst man dann so am Tag, morgens, mittags, abends?
Also ich mache es, also da gibt es, also ich habe tatsächlich durch einen Podcast auf Fleischzeit viele Carnivore-Patienten gewonnen. Und das ist immer so, ja, das ist immer, also ich mache das ja gerne, also die haben ja auch keinen, also die finden ja kaum Arzt, dem sie das sagen können, ohne dass der... ne, herztot umfällt, das will man ja jetzt auch nicht. Ne? So. Und von daher sind ein paar zu mir gekommen. Und das Spannende ist, dass der Begriff, also genau wie vegan, ja, du kannst dich ja von den Kokosfett ausgebackenen Plätzchen ernähren und sagen, ich bin Veganer. Ja, stimmt dann ja auch. Und das ist natürlich scheiße. Und du kannst natürlich irgendwie halbwegs vernünftiges Gemüse in Kokosfett braten und das ist dann schon besser. Dir fehlen halt Nährstoffe, aber gut. So von daher kann man diesen Carnivore-Begriff auch ganz unterschiedlich füllen. Und einer der Vorreiter ist ja der Paul Saladino, der so Carnivore, nur Fleisch und Salz. Ja. Und dann gesehen hat, ah, mir geht's mit, keine Ahnung, mit ein bisschen Frucht besser, mit ein bisschen Honig besser und Ei ist auch nicht so schlecht und Käfer esse ich auch. Und deswegen ist dieser Begriff so schwammig geworden. Mhm. Ja. Wenn ich das Patienten empfehle als Intervention, dann sage ich Fleisch und Salz und fertig der Lack. Weil dann habe ich diese Beruhigung des Immunsystems. Deswegen kommen auch immer wieder welche, die sagen, ja, ich ernähre mich Carnivore und dann ist da noch ein Brötchen dabei. Und dann sage ich, nee. Ja. Und dann ist da Ei bei. Und dann sage ich auch, nee, weil wenn ich das Immunsystem beruhigen will, ist Ei ein Nahrungsmittel, das wirklich häufig immunologische Reaktionen hervorruft. Von daher, für diesen Zweck ist es dann nicht geeignet. In meinem Falle jetzt, ja, im Moment bin ich so, ich will es wirklich mal wissen, Fleisch und Salz. Und ich kann von ein paar Dingen nicht lassen. Und zwar... Also was jetzt überhaupt nicht Carnivore ist, ist natürlich Samen und Bohnen. Und da bin ich noch nicht ganz straight, weil ich Kakaopulver und Guarana in meinen Bulletproof Coffee tue. Also da ist dann Butter drin, Kokosfett, Butter, Kokosfett, Kakaopulver, Guarana, so die Hauptzutaten. Das ist jetzt nicht ne, 100%, aber ne, das ist jetzt so. Also die Haupt, also meine Hauptmahlzeit oder meine Haupt, die Hauptdinge, die ich esse, ist Fleisch, ist Salz, Butter kommt ab und zu aus Fleisch, Butter, Kokosfett in diesem Bulletproof Getränk, das kein Kaffee ist und da ist dann ein bisschen Guarana drin und ein bisschen Kakaopulver so. Ja. Und damit geht es mir wunderbar. Also wirklich, also ja, das sind dann so Sachen. Also man, es gibt so Beschwerden, die hat man einfach und die denkt man, das gehört jetzt so. Und ich habe Kids und dann setze ich mich zu ihr auf den Boden oder beug mich rüber und man, das ist so im Gehirn, ja, wenn ich jetzt aufstehe, tut das hier irgendwie weh und ich stehe auf und es tut nicht weh. Und du denkst so, ah, okay, das war immunologisch. Ja, also ich wusste nicht, ich denke, ich habe mich zu wenig bewegt und was man nicht so alles denken kann. Ja. Und plötzlich denke ich so, oh, das ist besser. Ja. Und dafür ist es schön.
Ja, ja krass. Also das, man kann sich das so vorstellen, du isst dann am Tag 3 Steaks oder machst die Pfanne 3-mal an und dann geht's los.
Genau, ich hab einen Freund, mit dem ich mir ab und zu so WhatsApp-Fotos schicke und dann, also auch so ein Ernährungsfreak und dann ganz oft kriegt er ein Foto von mir, wo ich sage, heute schon wieder nur Fastfood, weil es ist ja 2 Minuten Salz drauf. Also, ja, ja. Aber so, also ja, ein Steak, Hackfleisch, also wir haben sehr gut sortierten Edeka hier und wir kriegen da Rinderhack, also Bio-Rinderhack, Bio-Rinderfleisch, das viel. Es gibt so eine Firma, so ein Hamburger Steakhaus, die hat dann so Burger-Patties tiefgefroren aus Weidehaltung. Tue ich mir in die Pfanne. Also da kommt man schon. Genau, also das ist so das, ja.
Ja, ja, spannend. Ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen. Ich habe das auch mal ein bisschen in die Richtung bewegt und habe auch durchaus Effekte gespürt. Ernähre mich seitdem auch, ich würde sagen, eher so tierbasiert. Also auch Eier, Butter, Fleisch, glutenfrei und sowas, das reicht mir halt völlig aus. Aber klingt jetzt schon wieder sehr spannend, also könnte ich auch mal testen.
Ja, es ist, dieser puristische Ansatz ist einfach schön, weil es ist, also ich bin beeindruckt, also wie viel Mental Energy, also wie viel mentale Energie das Thema, was essen wir heute, Schatz? Und es ist einfach so, okay, wir haben Hackfleisch da, wir haben die Burger-Patties, was von den drei, das, Pfanne, heiß machen, Salz, fertig. Und es ist, natürlich, man muss sich dann irgendwie seine Freude woanders suchen, aber das schaffe ich schon noch. Also es ist sehr reduzionistisch, es ist sehr einfach. Und es ist natürlich auch, also jetzt für mich in meinem Fall, aber da rate ich auch wirklich jedem da draußen zu, also ausprobieren. Also das hat der Sean Baker so schön mal gesagt. Also eine Ernährungsform, die dazu führt, dass ich mich im Hier und Jetzt in allen Qualitäten besser fühle, Ja, wenn wir dann über Longevity sprechen und angeblich essen in Blue Zones kein Fleisch, stimmt aber nicht, ja. Also Hongkong ist eine Blue Zone, die haben den höchsten Fleischkonsum weltweit. Hä? Was ist denn da los? So, also wenn ich etwas tue, wo ich mich jetzt hier wirklich besser fühle und jetzt nicht koksen, ja, so, das nehme ich jetzt mal raus, aber ich fühle mich hier in meinem Körper besser und ganz viele Parameter werden noch besser. Wie kann das Langlebigkeit verringern? Ja, und mal ganz ehrlich, wenn du mir sagst, so, du kannst jetzt richtig, also mit Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen und Brain Fog und wenig Energie 10 Jahre länger leben, würde ich sagen, ja komm, drauf geschissen. Ja. mal wirklich ehrlich, ja, also ganz ernst. Ja. Also nee. Ja, also wenn das jetzt mein Leben um 10 Jahre verkürzt und diese 40, 50 Jahre, die ich noch habe, fühle ich mich richtig gut und kann was leisten und habe Spaß mit meinen Kids, dann muss ich nicht denken, ja.
Ja, super spannend. Und den Lion's Mane, hast du gesagt, machst du auch oder nimmst du auch schon länger, wahrscheinlich dann morgens in den Bulletproof mit dazu.
Genau, der ist im Bulletproof immer schon drin, genau. Cordyceps steht bei uns auch. Also Cordyceps auf jeden Fall, den kenne ich auch aus der chinesischen Medizin. Lion's Mane immer, ja, das sind so die Haupt. Meine Freundin experimentierte mit Chaga noch so ein bisschen, aber also vor allem Lion's Mane und Cordyceps sind jetzt bei mir so. Die sind eigentlich schon relativ fest integriert, ja.
Ja, mega, weil wir haben jetzt uns ja ausgetauscht, ist noch nicht auf dem Weg, wir müssen noch abwarten, bis es wieder da ist, du bekommst ja jetzt die Flüssigextrakte nochmal, auch im Bereich so Immunsystem, auch Krebs und so weiter, gibt es noch weitere spannende Pilze, da können wir ja mal bei dir drüber sprechen, wir machen nochmal live oder sowas über die Pilze oder wie auch immer, aber ich denke, das war ein sehr, sehr rundes Gespräch, es hat mir sehr gut gefallen. Du kannst es sehr auf den Punkt bringen, auch sehr viel wissen und das vor allem auch, muss man wirklich sagen, das hast du mit Matt ja, glaube ich, aufgenommen, ne, den Content auf Instagram.
Ja.
Da gibt's en masse Wissen und eben auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, finde ich. Also absolute Empfehlung, wir packen das hier alles unten rein. Auch deine Website und so weiter, da kann man sich mal angucken, was du so alles machst. Und ansonsten hat es mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und wenn du noch was loswerden willst, dann gerne jetzt.
Also die wichtigste Message ist, selber denken, macht das Sinn? Also sich selber schlau machen. Also man kann das Thema Gesundheit nicht abgeben. Ja, man kann sich beraten lassen, man kann sich Hilfe holen und man kann gucken, passt das für mich? Ja, an der Stelle ein Riesenlob an Nico Rittenau, so einen veganen Vorreiter, ja, der, ich bin mit ganz vielen Positionen immer überhaupt noch nicht einverstanden, der aber ein Buch schreiben wollte zur veganen Ernährung im Jugend- und Kind, also vegan von Anfang an. Und das hat er nicht geschrieben, weil er gesagt hat, ich habe nochmal in die Tiefe geguckt, das funktioniert nicht. Also die vegane Ernährung, also ganz spannendes Interview, das erste von seiner zweiten Podcast-Staffel.
Okay.
Wo er sagt, ich könnte das Buch nicht schreiben, weil es funktioniert nicht. Ja, also tierische Nahrungsmittel sind einfach wichtig. Und auch da bin ich wieder, also probier's aus. Mach doch mal 3 Monate vegan. Wenn du jetzt gar nicht schwanger bist, dann würde ich dagegen raten. Mach mal 3 Monate Carnivore und guck doch für dich selbst. Ja. Und genau, wer mehr wissen will, mein Instagram könnt ihr euch besuchen. Wir machen jetzt, ich habe auch mit dem Matt jetzt gerade so ein Coaching gelauncht, wo man dann sagt, komm, ich will da in die Tiefe einsteigen. Also das ist auch, wer da an den Ernährungsthemen irgendwie dran sein will, kann da einsteigen. Genau. Und also eigene Erfahrungen machen und selber recherchieren, weil das nimmt einem keiner ab.
Ja. Mega. Also vielen, vielen Dank. Wir hauen alles unten rein und dann bis zur nächsten Folge.
Perfekt. Ich danke dir.
Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Shownotes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die 4 größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo die herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.